Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinterm Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und heute haben wir eine Ausgabe von Kennt ja kein Schwein. In dieser Reihe stellen wir bewusst Tiere vor, die die meisten Zoobesucherinnen und Zoobesucher vielleicht gar nicht unbedingt kennen. Und ich verspreche euch, heute erfüllen wir dieses Versprechen absolut. Wir sprechen über ein Tier, das ist groß, ein bisschen dicker, braun, nachts unterwegs, sehr versteckt und eigentlich quasi nicht sichtbar für unsere Besuchenden. Und zwar geht es heute um den Antillen-Ochsenfrosch. Den hält er zu Frankfurt erst seit Kurzem. Und warum wir dafür sogar Tierpfleger nach England geschickt haben und weshalb diese Frösche trotz ihrer Unscheinbarkeit quasi eine ziemlich spannende Geschichte erzählen, das klären wir heute in der Folge. Ich stehe jetzt gerade mitten im Exotarium. Mein Kollege hat mich mit hinter die Kulissen genommen. Wir sitzen in einem großen Terrarium. Das sind bestimmt so, 6 Quadratmeter würde ich schätzen. Hier ist ein kleines Wasserbecken drin, Erde. Irgendwo im Hintergrund zirpt eine Grille. Vorne vor der Scheibe stehen Menschen, die hier reinschauen. Und es hat sich in einer Ecke eben kurz was bewegt, als wir reinkamen. Aber jetzt ist es auch schon wieder weg. Für die Besucher ist hier wahrscheinlich gerade eher weniger zu sehen. Deswegen habe ich mir meinen Kollegen Dennis Jentschke mitgenommen. Der arbeitet hier als Tierpfleger im Exotarium und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Dennis.
Hallo.
Wo sitzen denn jetzt hier gerade Frösche? Ich weiß, wir haben mehrere hier drin. Kannst du mir sagen, wo ich die finden könnte?
Genau, bei den Antillen-Ochsenfröschen ist es einfach so, dass sie streng nachtaktiv sind und tagsüber meist versteckt leben. Meistens liegen sie bei uns in den Röhren oder buddeln sich unter den Röhren ein in die feuchte Erde, um sich dort ein bisschen Feuchtigkeit zu holen.
Wenn ich jetzt doch mal einen sehen würde von außen, ich habe ja selber beim Reinkommen habe ich gesehen, da ist einer kurz weggesprungen, also einen kleinen Blick habe ich erhascht. Wie würdest du den beschreiben? Wie sieht so ein Ochsenfrosch aus für unsere Hörerinnen und Hörer?
Genau, also zum ersten Mal ist zu sagen, dass unsere Ochsenfrösche relativ groß sind. Das ist die größte Froschart auf der Insel, wo sie herkommen. Mit 21 bis 22 Zentimeter, können gut ein Kilo wiegen und haben eine bräunliche Färbung. So ein bisschen ins Rot gezogen, sind optisch sehr ansprechend.
Also schon echt ein riesiger Frosch, nicht zu vergleichen mit den Arten, die wir jetzt hier so bei uns haben in Deutschland. Und der Name ist Antillen-Ochsenfrosch. Wo kommt das her, dieser Name?
Genau, also der Antillen-Ochsenfrosch, oh guck, da sieht man jetzt gerade einen, der klunzt da so busy aus der Röhre raus. Immer kann man sie mal busy sehen. Genau, man nennt ihn auch Mountain Chicken Frog. Warum der Name? Weil die Einheimischen auf der Insel, wo der Frosch herkommt, leider den Frosch viel gegessen haben. Deshalb ist die Population stark gefährdet und runtergegangen. Und man sagt dem Frosch nach, dass er wie Hühnchen schmecken soll. Mhm. Daher der Name.
Wo kommt er denn ursprünglich her?
Der Antillen-Ochsenfrosch kommt auf Dominica vor. Kommt auf zwei karibischen Inseln vor. Unter anderem auch auf Montserrat, auf einer Vulkaninsel. Dadurch ist natürlich der Frosch auch durch Vulkanausbrüche gefährdet. Eine andere Gefährdung ist leider ein sogenannter Amphibienpilz, der die Tiere auch stark bedroht hat. Deswegen sind 85-99% der Tiere durch den Pilz leider ausgestorben.
Mhm. Da kommen wir später nochmal zu, auf jeden Fall. Aber ich würde gerne erstmal nochmal bei der Art bleiben. Wir sind gerade, wir nehmen kurz vor Veröffentlichung dieser Folge aus. Es ist fürchterlich heiß gerade draußen, hier im Exotarium, wenn ihr das kennt zu Hause. Im Obergeschoss ist es auch fürchterlich heiß. Und wir beide sehen auch nicht mehr ganz taufrisch aus an der Stelle.
Nicht so wirklich.
Aber hier im Terrarium ist es relativ kühl. Das heißt, diese Frösche mögen es eigentlich etwas kühler.
Genau, also die Frösche mögen es nicht ganz so heiß, sie kommen mit wärmeren Temperaturen klar, natürlich kommen auch von der Vulkaninsel, aber sie mögen so Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad, das ist so die Idealtemperatur, gibt Trocken- und Regenzeiten auch im Habitat bei den Fröschen, das heißt, mal mögen sie es ein bisschen trockener, mal mögen sie es ein bisschen feuchter und nach der Regenzeit, also wenn man es richtig schön feucht macht, fangen sie an zu paaren und ihre Quappen legen zu wollen.
Mhm. Welche Besonderheiten hat die Art denn noch generell? Also was findest du denn besonders spannend, wenn wir jetzt über die sprechen?
Also eine Besonderheit bei den Fröschen ist einfach, sag ich mal, die Brut. Also die Weibchen buddeln in der Erde Löcher und bauen quasi Schaumnester. Und in diesen Schaumnestern kommen die Quappen rein, müssen so bis um die 150 sein. Und die Mutter versorgt die Quappen dann mit Eiern als Nahrung und betreibt eine sehr interessante Brutpflege, bis die Quappen natürlich voll entwickelt sind. Und selbst wenn die Frösche dann entwickelt sind, betreibt die Mutter trotzdem noch weiter Pflege und passt auf die Jungtiere auf. Das ist vom Verhalten her eine Besonderheit, die nicht alltäglich ist. Es ist sehr faszinierend und wenn man das auch mal gesehen hat, ist es schon sehr ansprechend.
Mhm. Jetzt halten wir die Art noch nicht so lange hier in Frankfurt. Und ich weiß nicht, ob du sie vorher schon mal irgendwo gehalten hast.
Nein.
Wie bereitet man sich dann darauf vor, auf so eine neue Art?
Naja, zum allerersten Mal sollte man sich natürlich erstmal über die Art einlesen. Also ich meine, das ist jetzt auch ein Frosch, der kennt jetzt auch nicht unbedingt jeder.
Kennt ja kein Schwein, ist ja genau, das Thema unserer heutigen Folge.
Genau, das ist das Thema, kennt ja kein Schwein, ne? Und ich muss selbst sagen, vorher hatte ich auch nicht die Ahnung genau von der Art. Also Ochsenfrösche allgemein, ja, diesen Frosch speziell haben wir noch nicht gehalten gehabt, habe ich auch keine Erfahrung gehabt. Deswegen sind wir natürlich auch nach Jersey geflogen, um uns dort einfach die komplette Haltung und das Zuchtprogramm anzusehen, dass wir natürlich das bestmöglich hier nachmachen können.
Das heißt, ihr seid wirklich nach England geflogen, um euch da zu informieren. Wer seid ihr in dem Fall?
Genau, also ich bin mit einer Kollegin aus dem Vogelhaus geflogen, mit der Sarah. Und genau, der Simon hatte uns damals erzählt, dass er die Froschart haben könnte und wir fanden das total toll. Und dann hat er mit Jersey telefoniert und gequatscht und geschrieben. Und genau, dann wurden wir quasi eingeladen, ein paar Tage nach London zu fliegen, beziehungsweise von London nach Jersey. Und dort im Jersey Zoo ein paar Tage zu arbeiten und einfach Einblicke hinter die Kulissen zu kriegen, speziell von den Fröschen. Also wie sieht die Ernährung aus bei den Fröschen? Wie ist die Haltung von den Fröschen? Wie ist die Aufzucht von den Jungtieren? Wie bauen wir die Brutboxen? Also da haben wir wirklich ein paar Tagen alles gezeigt bekommen und gesehen. Und es war ein höchst interessanter Trip, muss ich sagen. Ich fand es total toll. Und allgemein auch der Jersey Zoo ist ein wunderschöner Zoo, also ist auch echt zum Empfehlen, wer da mal in der Nähe ist, sollte unbedingt den Zoo besuchen. Und genau, da haben wir halt auch viel vom Kieran gelernt, das ist der Kurator von dort und wir haben uns auch lange über die Frösche unterhalten und wir tauschen uns heute auch noch aus und ja, das war sehr interessant.
Gibt es noch irgendwas, was dich überrascht hat dabei? Also irgendwas, du kennst dich ja mit Terrarienhaltung extrem gut aus, deswegen arbeitest du hier bei uns im Exotarium. Aber irgendwas, wo du gesagt hast, ach, da hätte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, so ein Trick 17, wie man diese Frösche züchtet oder so?
Also was ich höchst interessant fahre, waren einfach, sag ich mal, die Brutboxen. Mhm. Das sind quasi Eimer. Die haben Aussparungen, wo ein Rohr quasi dran ist, mit einem Deckel oben drauf mit Löchern. Und in diesen Eimern ist Lehm drinne, der feucht gehalten wird. Und in diesem feucht gehaltenen Lehm macht man Löcher rein mit dem Finger. Und da gehen dann die Frösche rein und schlagen den Lehm halt wirklich zu einem Schaumnest. Und das sieht total faszinierend aus. Also da wäre ich jetzt auch so nicht drauf gekommen. Aber es funktioniert in Jersey. Und genau das ist den Plan, den wir natürlich auch verfolgen, dass wir die Art einfach züchten und erhalten können, dadurch, dass sie einfach stark vom Aussterben bedroht ist.
Mhm. Hast du noch vielleicht ganz zum Abschluss jetzt einen kleinen Tipp für unsere Besucherinnen und Besucher? Worauf müssen sie denn achten? Wenn sie jetzt hier davor stehen, haben sie vielleicht, wo haben sie eine Chance, dann doch noch einen Frosch zu erspähen? Oder vielleicht zu welcher Zeit gibt es da irgendwie?
Ja, das ist manchmal ein bisschen Problematik. Also manchmal sitzen sie morgens draußen, wenn wir die Anlage machen. Manchmal sitzen sie abends draußen und sie sitzen halt meistens zwischen den Pflanzen und Ästen. Ab und zu sind sie mal gut zu sehen, ansonsten halten sie sich in den Röhren auf.
So wie jetzt gerade.
Genau, wie man da sieht, genau, da lupft er nämlich raus. Genau, und es sind 4 Stück insgesamt.
4 Stück, okay, das heißt, wir haben ein kleines Suchspiel vorbereitet für unsere Besucherinnen und Besucher. Natürlich denkt man irgendwie erstmal ganz intuitiv, wenn man in den Zoo geht, sollten die Tiere dafür da sein, dass man sie sieht. Und jetzt halten wir hier Tiere, die sehr, sehr versteckt leben. Warum wir das machen, das bespreche ich jetzt mit dem Kurator, mit dem Dr. Simon Rohner, den wir eben schon ganz kurz erwähnt haben. Und ich danke dir erstmal für das Interview, Dennis.
Gerne, kein Problem.
Ich habe jetzt meinen Kollegen Dr. Simon Rohner eingeladen, der ist Kurator hier bei uns im Frankfurter Zoo. Wir haben uns nicht ins Podcast-Studio gesetzt, sondern in mein Büro, weil es deutlich kühler ist, aber ich glaube, wir sind beide froh darüber. Hallo Simon, erstmal schön, dass du es zu mir runter in den Keller geschafft hast, da ist mein kühles Büro.
Ja, freue mich hier zu sein im kühlen Büro, ist immer nett.
Simon, ich frage mal ganz provokant, warum hält der Zoo Frankfurt jetzt einen dicken braunen Frosch, den die meisten Besucherinnen und Besucher nie sehen werden?
Also ich finde diese Attribute absolut unzutreffend. Ja. Nein, Quatsch, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, das hat eigentlich einen ziemlich klaren Grund. Und zwar verstehen wir uns als moderner Zoo ja auch zunehmend als ein Artenschutzzentrum. Das heißt, wir wollen gerade für bedrohte Arten, die keine Lobby haben, auch eben Platz zur Verfügung stellen und wollen uns gerade auch um diese Arten kümmern. Das muss natürlich immer in einer gewissen Balance passieren, weil mir ist natürlich vollkommen klar, dass ein farbenfrohes, tagaktives Tier jetzt vielleicht attraktiver für die Besuchenden ist. Aber es muss eben auch Platz da sein für den kleinen braunen Vogel oder in unserem Fall die mittelgroße braune Taube oder eben auch einen dicken braunen Frosch, der nachtaktiv ist.
Jetzt sprichst du an, der Antillenochsenfrosch ist bedroht. Das hat Dennis auch kurz schon angerissen. Aber kannst du uns da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen? Wie steht es um den in der Natur?
Ja, um den steht es ehrlich gesagt ziemlich beschissen, muss man so sagen. Ja. Also es ist eine Froschart, die auf verschiedenen karibischen Inseln ehemals vorkam, also östliche Karibik. Und in den, ich würde mal sagen, letzten Jahrzehnten schon zu in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen ist. Das hat verschiedene Ursachen, also Lebensraumverlust ganz klar. Zum einen durch uns Menschen, Habitatverlust, aber auch Klimaeinflüsse, Unwetter zum Beispiel, aber auch vulkanische Aktivitäten, weil diese Inseln sind zumeist eben dann auch noch aktive Vulkane in der Karibik. Aber auch die Einschleppung invasiver Prädatoren, wie zum Beispiel Mungos und Ratten.
Prädatoren sind Raubtiere, ganz vereinfacht gesagt.
Genau, also Tierarten, die andere Tierarten fressen. Und das ist vielfach durch Menschen eben so passiert in der, ja, wie sagt man das? Besiedlung der Welt. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das korrekt ausdrückt. Aber ja, und das heißt, auf diesen Inseln gibt es dann eben auch nicht heimische Arten, die diese Frösche fressen. Weiterhin sind die wohl auch ziemlich lecker. Das heißt, die Lokalbevölkerung hat diese Frösche auch gegessen. Vielleicht dann auch zu einem Prozentsatz, wo es nicht mehr so ganz nachhaltig war. Und spätestens dann Anfang der 2000er, um 2008 bis 2010, wurde der invasive Kyltrittpilz, dessen lateinischen Namen ich uns jetzt hier erspare, eingeschleppt und der hat dann im Prinzip so das Fass zum Überlaufen gebracht. Das war so der letzte Tropfen. Das ist eine, also es sind mehrere Pilzarten, es ist nicht nur der, aber es ist eben, also diese Pilzerreger führen global zu einem dramatischen Einbruch und auch zum Aussterben von verschiedenen Amphibienarten. Genau. Und deswegen ist diese Art heute als vom Aussterben bedroht gelistet und kommt nur noch in zwei Reliktpopulationen, also beziehungsweise in kleineren Reliktpopulationen auf zwei Inseln vor, auf Dominica und Montserrat.
Über diesen Pilz, beziehungsweise einen nah verwandten Pilz, haben wir beide ja auch schon mal in unserem Feuersalamander-Podcast gesprochen. Ich merke, du bist mein Pilzkollege sozusagen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, Marco.
Aber wie entscheidet man jetzt als Zoo, dass ausgerechnet diese Frösche bei uns in Haltung kommen?
Das Ganze ist ja höher aufgehangen. Es gibt innerhalb des Europäischen Zooverbands, der EASA, die EEPs, also die koordinierten Erhaltungszuchtprogramme oder auf schlau EASA, Ex situ Program. Ex situ heißt außerhalb des natürlichen Lebensraums, das wäre dann in situ. Und die EASA ermittelt in den sogenannten Taxonomy Advisory Groups, also ExpertInnengruppen für verschiedene Arten oder Artgruppen, die prioritären Arten, die dann in der EASA gehalten werden sollen. Das ist jetzt, führt zu weit, da gibt es bestimmt auch Podcast-Folgen zu, nehme ich mal an.
Ich glaube ja, man kann vielleicht sagen, um mal so Beispiele zu nennen, dass unser beider Chefin, die Dr. Sabrina Lind, die auch schon ganz viel im Podcast war, die ist zum Beispiel in diesen Tax und Advisory Groups für die Menschenaffen und für die Giraffen und Antilopen. Da haben wir sicher auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Also das sind dann so Tiergruppen, das ist nicht immer ganz, ganz klar aufgeteilt, dass es irgendwie nur eine Gattung ist oder eine Familie oder so, um die sich gekümmert wird. Und die ermitteln dann irgendwie, okay, um die kleinen braunen Frösche sollten wir uns kümmern.
Genau, also es gibt dann die Amphibian Tag, da beschäftigen sich dann eben die ganzen Fachleute innerhalb der EASA mit Amphibien, und der Mountain Chicken Frog oder Antillenochsenfrosch oder Heiliger Frosch, wie wir auch hier so sagen, ist eine Art, die eben im Rahmen von einem EEP geführt wird. Das heißt natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir haben im Zoo Frankfurt vielleicht ein freies Gehege oder wir haben Kapazitäten und könnten eine neue Tierart aufnehmen oder haben vielleicht eine mit der Haltung einer Tierart aufgehört, dann gucken wir natürlich, was macht Sinn. Und auch wir überlegen uns natürlich, nehmen wir dann jetzt vielleicht auch mal eine komplexere Art ins Programm, wie eben den Ochsenfrosch, der dringend wo dringend neue Haltung gesucht werden, womit wir dann ja auch dem EEP helfen, wo eine wirklich starke In-Situ-Komponente vorhanden ist. Also es laufen Bemühungen in dem Lebensraum dieser Frösche, diesen wiederherzustellen, sodass auch Tiere wieder ausgewildert werden können. Das ist eine ganz runde Sache. Und dann können wir natürlich uns entscheiden, nehmen wir jetzt eine andere Art, die schon vielfach in anderen Zoos vertreten ist, oder nehmen wir eben mal einen braunen Frosch, der nachtaktiv ist und der jetzt vielleicht nicht so super sexy für die Besuchenden ist, wo wir aber einfach wissen, wir können damit einen wirklich großen Beitrag leisten, indem wir auch nur ein paar Tiere aufnehmen, ist diesem EEP dann wirklich geholfen.
Und was ist da der langfristige Plan sozusagen dann von diesem EEP?
Ich muss jetzt ein bisschen länger ausholen, fürchte ich.
Wir haben Zeit.
Es ist so, der Hintergrund, also die Geschichte der Ochsenfrösche, ist so, dass das war, glaube ich, schon in den 90ern, die Regierung von Montserrat, auf der dann noch die meisten Ochsenfrösche damals gelebt haben und auch heute, meine ich, immer noch leben, bemerkt hat oder erkannt hat, wir müssen irgendwas machen, weil diese Frösche, die verschwinden. Und das war ja noch bevor quasi dieser Krankheitserreger, dieser Pilz aufgetreten ist. Und dann sind die damals schon von selber auf den Jersey Zoo und damit auch auf die EASA zugegangen und haben quasi um Hilfe gebeten, haben gesagt, wir brauchen irgendjemanden, der sich dieser Frösche annimmt, weil wir selber merken, die sind sonst irgendwann weg. Und das heißt, dann hat Durrell, also Jersey Zoo, diese Frösche in einem koordinierten Programm mit der EASA, man kann fast sagen, evakuiert. Die haben also Tiere aus dem natürlichen Lebensraum auf Wunsch der Regierung, der übrigens alle diese Frösche auch bis zum heutigen Tag gehören, die gehören nicht uns, haben die quasi in der Subpopulation rausgenommen und haben sich sehr intensiv mit der Haltung und Nachzucht dieser Tiere beschäftigt, um quasi eine Backup-Population aufzubauen, weil klar war, sonst geht die Art eben flöten. Und bis zum heutigen Tag verwalten wir jetzt eben die Nachzuchten dieser Tiere. Es gab dann noch mehrere Entnahmen und es werden auch heute noch in so einer halbwilden Kondition Tiere auf Montserrat gehalten. Auf Dominica sind die fast weg, weil eben überall dieser Pilz grassiert. Das wird aber auch alles beobachtet, wie die Frösche im Freiland damit umgehen. Nicht so gut. Und es gibt zwei Populationen innerhalb der EASA, die non-biosecure, also das heißt, das sind Tiere, die normal gezeigt und gehalten werden und auch für Besuchende zu sehen sind, wie jetzt bei uns. Und dann gibt es aber die biosecure Population, also die ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter ganz hohen Sicherheitshygienestandards, sage ich mal, gehalten, weil das die Tiere sind, die gezüchtet werden mit dem Ziel, dass sie irgendwann wieder zurückgehen können. So, das ist
und da darf eben auf keinen Fall zum Beispiel dieser Pilz drin sein, über den wir jetzt gesprochen
haben. Genau, und auch kein anderer Krankheitserreger oder irgendwas. Mhm. Also deswegen sind diese Frösche eben ein bisschen, nicht
heilig.
Ein bisschen, die sind isoliert, heilig, damit da nichts dran geht, weil man möchte natürlich auf gar keinen Fall, wenn die irgendwann wieder zurückgehen sollten, da irgendwie unbekannte Erreger oder sowas mit wieder in den Lebensraum bringen. So, und das heißt, diese beiden Populationen werden innerhalb des EEPs gemanagt und es gibt dann einen sogenannten Long-Term-Management-Plan.
Wir haben heute viele tolle Worte.
Aber ich bin vorbereitet, weil Marco mich gebrieft hat und ich erkläre die auch immer ganz brav. Also wir sagen dazu LTMP, aber es ist eben der Long-Term-Management-Plan, der innerhalb des EEPs von den Fachleuten erarbeitet wurde, damit eben klar ist, es gibt eine Strategie und es gibt definierte Aufgaben, wie in diesem Erhaltungszuchtprogramm in dem EEP dann mit diesen Fröschen verfahren wird. So. Und da gibt es sogenannte Rollen oder Roles, die dann das weiter definieren. Es gibt direkte und indirekte. Und für die Zoos oder jetzt auch in dem Fall für uns sind die direkten Rollen eigentlich die relevanten, weil da geht es zum einen darum, was ja in der Vergangenheit passiert wurde. Wir entnehmen Tiere, wir retten die quasi vor einer Katastrophe im natürlichen Lebensraum und bringen die in die Haltung. Dann ist eine weitere Säule natürlich der Arterhalt, die klassische Rolle eines EEPs. Wir erhalten die genetische Reserve und da sind beide Populationen tatsächlich wichtig, die Non-Biosecure und die Biosecure, weil wir auch da teilweise Tiere wieder mischen. Also die, das ist jetzt ein bisschen komplex, aber die Tiere, die wir haben in Zoo Frankfurt, die kommen aus der Biosecure Population, wurden aber jetzt in die Non-Biosecure Population gebracht, weil die Genetik dieser Gruppe in der Biosecure Population gut genug repräsentiert ist, aber in der Non-Biosecure noch gebraucht wird.
Okay. Macht das Sinn? Habe ich alles verstanden, ja.
Okay.
Ich habe mich auf ein kompliziertes Gespräch mit einem Tierarzt eingelassen, aber da kommen wir alle zusammen durch.
Wir halten durch. Genau, das heißt, die sind jetzt bei uns im Programm und es geht aber dann natürlich auch darum, Tiere möglichst wieder zurückzubringen, also die Wiederansiedlung. Und gleichzeitig gibt es, ich glaube, das waren die direkten Roles, ich hoffe. Und die indirekten Roles beziehen sich dann eher auf den natürlichen Lebensraum in situ. Und da geht es dann um solche Sachen wie Education, also Umweltbildung, ganz klassisch. Die Bevölkerung informieren vor Ort, was ihre Tiere eigentlich für einen hohen artenschutztechnischen Wert haben, also Biodiversität und diese ganzen Sachen, dass man die darüber aufklärt, dass man die vielleicht nicht essen sollte, dass es diesen invasiven Pilz gibt und dass das eben Tiere sind, die endemisch sind, die nur da vorkommen, was ganz Besonderes sind. Gleichzeitig versuchen wir mit Capacity Building, auch wieder so ein toller Floskel, Fachwissen und Expertise aus den Zoos, also aus dem Europäischen Zooverband, nach Montserrat zu bringen, nach Dominica zu bringen. Das heißt, es sollen vor Ort Leute ausgebildet werden, die eben die Tätigkeiten, die wir jetzt quasi pioniermäßig oder die vor allen Dingen Jersey-Pioniermäßig geleistet hat, dass das dann wieder zurückgeht, damit eben vor Ort sich um die Tiere gekümmert werden kann. Weil das langfristige Ziel soll ja sein, die Frösche sollen eigentlich dahin, wo sie auch herkommen. Da kommen dann noch weitere Sachen hinzu, wie finanzielle Unterstützung, Lebensraumwiederherstellung, Schirmherrschaft, sagt man, Ambassador-mäßig. Also man soll
ja, also Botschafter von
Botschafter, genau. Ja, das sind diese Roles. Und das ist alles in dem Long-Term-Management-Plan. Der wird immer für eine definierte Zeit quasi erarbeitet. Und somit wissen dann auch alle, die an dem EEP teilnehmen, was ihre Aufgaben sind. Und einen Teil davon machen wir jetzt auch gerade, denn wir vermitteln ja jetzt das Wissen. Weil wir müssen irgendwie den Leuten eine nachtaktive braune Froschart sexy verkaufen, damit alle sagen, das ist richtig cool, dafür gehe ich ins Zoo und gucke sie mir vielleicht abends mal an.
Und gleichzeitig, du hast jetzt eben eingeleitet mit, dass die kurze Geschichte dieses kleinen Frosches eine viel längere Geschichte gefühlt war, es fast noch diese Tiere hierher zu bekommen. Da gab es ja einige Hürden, du hast schon angesprochen, die sind aus Jersey, also aus England gekommen. Magst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen? Das ist ja dein Job als Kurator, den Tierbestand zu verwalten, das heißt auch Tiere zu tauschen und so weiter. Das passiert dir auf fast täglicher Basis. Ich würde sagen, wir haben fast täglich irgendwelche Bewegungen, zumindest im Tierbestand, Zugänge, Abgänge, Geburten, Todesfälle. Was muss da alles passieren, damit so eine Handvoll Frösche aus Jersey zu uns kommt?
Ja, da sagst du was. Also wir rollen immer gerne schon mit den Augen, wenn wieder mal ein UK-Transport ansteht, weil wir natürlich wissen, dass das sehr viel Arbeit ist, aber ist natürlich jetzt auch Teil unseres Jobs und wir wollen natürlich auch gerade diese komplizierteren Transporte machen, weil ganz klar ist, seit dem Brexit ist das ganz schön kompliziert geworden. Wir müssen aber ja, um unsere Tierpopulationen innerhalb der EASA, also im Zooverband, langfristig dann stabil und gesund zu halten, müssen wir die Tiere ja tauschen. Also wir haben eigentlich gar keine andere Wahl. Wir müssen das machen, auch wenn es herausfordernd ist. Es ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil je nachdem, über welche Art wir sprechen, wie langlebig diese Arten sind und wie kurz die reproduktiven Fenster sind, ja, ist das natürlich ganz schön blöd, wenn dann so ein Transport mit Vorbereitung und allem mehrere Jahre dauert. No joke, das kann wirklich passieren. Ja.
Aber warum ist das so kompliziert? Das habe ich noch nicht verstanden, weil ich meine, England ist ja nicht weiter von Europa weggerückt. Der Flug dauert noch genauso lange.
Ja, jetzt mache ich hier einmal Werbung für die EU, offene Grenzen. Ja, es ist tatsächlich einfach ein anderer Schnack. Also die ganzen artenschutzrechtlichen, aber auch solchen technischen oder tiermedizinischen Vorgaben sind einfach andere, wenn wir außerhalb oder dann eben von einem Drittland wieder in die EU.
Also ein Drittland ist nicht in der EU sozusagen.
Genau.
Das trifft jetzt auf England zu.
Eben. Genau, das ist einfach dann ganz normal, dass das komplizierter ist. Und die Zoos haben da jetzt bislang noch keine Sonderstellung eingenommen, sondern wir müssen uns ja genauso wie, weiß ich nicht, lebensmittelliefernde Tiere, also vielleicht zur Lebensmittelherstellung gezüchtete Tiere, wie die transportiert werden. Also was, da müssen wir uns ja auch im Grunde dran halten. Das sind ja die Vorgaben. Genau. Das heißt, das ist dann mitunter ganz schön komplex, kommt aber, wie gesagt, immer sehr auf die Tierart an, ja. Ja, die man dann exportieren will oder eben dann in unserem Fall importieren möchte.
Ja, das kann ich bezeugen. Ich bin ja Teil der wissenschaftlichen Abteilung, aber kein Kurator. Aber ich merke immer, wenn es eine Zuchtempfehlung oder eine Tauschempfehlung nach oder aus UK gibt, rollen ein bisschen die Augen. Das ist ja aber, es bleibt sicher spannend dadurch.
Auf jeden Fall. Also wir machen das alle, weil es uns wert ist. Ne? Also Wir sehen das dann im Prinzip eher als Herausforderung. Wir würden natürlich jetzt niemals sagen, machen wir nicht, sondern ja. Es ist dann einfach klar, es dauert ein bisschen länger, aber wir sind da als Team gut eingespielt, wir fuchsen uns da rein und das klappt dann eigentlich in der Regel auch.
Ja. Vielleicht schauen wir zusammen noch ein bisschen in die Zukunft. Dennis sagte, da sitzen jetzt 4 Frösche bei uns oben im Exotarium. Wo würdest du diese Frösche gerne in ein paar Jahren sehen?
In ein paar Jahren? Das klingt so, als würde ich meine Kinder sprechen. Ja. Sind sie auch ein bisschen.
Es sind die heiligen Frösche.
Es sind die heiligen Frösche. Wir haben sie alle gern. Nein, also natürlich würde ich mich super doll freuen, wenn wir diese Gruppe zum Züchten bringen. Die sind nicht ganz trivial. Wie jede Tierart muss man sich auch bei denen reinfuchsen und es gibt da bestimmte Stellschrauben, wo aber eben andere Zoos, vor allen Dingen eben Jersey oder auch Chester, wo das Zuchtbuch geführt wird, fantastische Vorarbeit geleistet haben, in dem Moment vielleicht auch nochmal eine Lanze brechen für die Zusammenarbeit. Also das war wirklich fantastisch. Wir haben super viel Support bekommen von den jeweiligen KollegInnen, haben ja auch im Vorfeld monatelang. Also ich glaube, mir tut das dann immer so leid, weil ich habe denen wirklich jedes Bild geschickt von allem. Ich immer so, das haben wir jetzt gemacht. So, das ist hoffentlich in Ordnung. Also man will ja auch einfach alle Eventualitäten abklären. Man möchte alles richtig machen. Man möchte sich so gut wie möglich, bestmöglich vorbereiten. Auch von tiermedizinischer Seite. Und da haben wir eben hier alle, also ob es die Handwerker waren, ob es die Gärtner waren, ob es die Tierärztin waren oder das Tierpflegeteam EXO. Weil Sarah ist ja gar nicht im Exo, aber ne, die zuständigen TierpflegerInnen, also Dennis und Sarah hauptsächlich, wir haben uns da alle wirklich reingekniet und das zusammen so hinbekommen. Und jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Wo sehe ich meine Frösche?
Wo siehst du deine Frösche in 5 Jahren?
Genau, das heißt, wir haben viel Vorarbeit geleistet und haben jetzt erstmal in den letzten Monaten dafür gesorgt, dass die Tiere ankommen, dass die in der Anlage klarkommen. Die sind auch ein bisschen sensibel. Die haben die ersten Tage bzw. Wochen auch nach dem Transport wenig bis gar nicht gefressen. Und natürlich ist das in den ersten Monaten immer so dieses, jeden Morgen gucken, sind alle Frösche noch da, sehen die gut aus, weil man will die ja, also man möchte die nicht stören. Das heißt, man kann die auch nicht ständig einfach hochnehmen, weil dann fressen sie wieder 2 Wochen nicht. Mhm. Also man muss da einfach so ein bisschen Bauchgefühl haben, sich ein bisschen auf die Tiere einspielen. Jetzt sind wir aber, glaube ich, an einem guten Punkt, wo wir ein Gefühl für die bekommen haben. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass wir mit den Fröschen irgendwann nachziehen, weil das Team ist heiß, die haben Bock, die wollen auf jeden Fall und ich natürlich auch, deswegen hoffe ich, dass wir das hinkriegen.
Und dann leisten wir damit tatsächlich einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz und in dem Fall für die Antillen-Ochsenfrösche. Weil, wie du gesagt hast, die ja tatsächlich eine wichtige Reservepopulation darstellen. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick in ganz bürokratische Dinge, die wir aber, glaube ich, hoffentlich ganz gut runtergebrochen haben. Meine Erkenntnis der Folge ist, dass es sich absolut lohnt, Tiere, die jetzt nicht Mähne, Rüssel oder tolle Farben haben, in den Zoo zu holen, sondern manchmal auch einen kleinen braunen Frosch oder gar nicht so klein.
Ich kann sagen, klein sind sie eigentlich.
Ja. Ein Kilo, hat Dennis gesagt, kann so ein Tier schon wiegen. Das heißt, das ist schon ordentlich. Ich danke dir vielmals für das Gespräch und ich danke euch fürs Zuhören und dann hören wir uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo. Geht's weiter.